Die 55-jährige Maria Anna Holzmann aus Augsburg wird am Karfreitag des Jahres 1821 zum letzten Mal lebend gesehen. Angeblich, so berichtet es ein Zeuge, soll sie an diesem Tag mit einer fremden Frau fortgegangen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt sein. Seither fehlt jede Spur von ihr, alle Nachforschungen verlaufen im Sande und das Verschwinden der Frau Holzmann scheint ein Rätsel zu bleiben. Dann, Monate später, kommt endlich Bewegung in den Fall. Durch einen grausigen Fund kann das Schicksal der Frau Holzmann aufgeklärt werden, zugleich werden neue Fragen aufgeworfen. Kann es sein, dass sie ihr Haus niemals verlassen hat? Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 9. Der Karfreitagsmord.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut begrüßen, dem Podcast, der sich wie immer mit Kriminalfällen beschäftigt, die sich entweder im 19. oder aber im frühen 20. Jahrhundert im deutschen Rechtsraum ereignet haben. Falls ihr diese Folge gerade direkt nach dem Erscheinen hört, dann steht bei euch Ostern direkt vor der Tür und morgen müsste Karfreitag sein. Und passend dazu beschäftigen wir uns heute auch mit einem Verbrechen, das sich an einem Karfreitag vor mehr als 200 Jahren ereignet hat. Bevor es aber inhaltlich losgeht, kommt hier wie üblich noch das kleine Infopaket, das uns wieder mein geschätzter Kollege Jan Schellenberger geschnürt hat.
Moin zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Von mir gibt's wieder das Wichtigste in aller Kürze, was wir euch gerne mit auf den Weg geben wollen. In den Shownotes findet ihr wieder das Infopaper zu dieser Folge, in dem ihr nachlesen könnt, welche Quellen wir bei der Recherche genutzt haben. Außerdem seht ihr da auch alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, sei es über Social-Media-Kanäle oder per Mail. Wir freuen uns jedenfalls, von euch zu hören oder zu lesen. Es wäre uns übrigens eine Riesenhilfe, wenn ihr den kleinen Abonnenten-Button drückt. Solltet ihr uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach ein paar Sternchen dalassen. Für alle, die uns aber kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Damit genießt ihr kleine Vorteile, außerdem leistet ihr aber einen Riesen-Support. Bevor es jetzt gleich mit unserer Folge losgeht, haben wir noch einen heißen Tipp für euch, nämlich den Podcast Mord hoch 2 von Sarah und Nadine. Aber am besten stellen die beiden sich doch gerade mal selbst vor.
Hallo zusammen, wir sind Nadine und Sarah vom Podcast Mord hoch 2. Wir sind eigentlich Thriller-Autorinnen, doch wir haben schnell gemerkt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt und so sind wir zu unserem Podcast gekommen. Bei Mord hoch 2 behandeln wir sehr gerne mysteriöse Vermisstenfälle und rätselhafte Morde. Oft sprechen wir über Fälle, die noch nicht so häufig in anderen Podcasts behandelt worden sind.
Manchmal greifen wir aber auch Klassiker auf und leuchten jeden Winkel bekannter Fälle aus.
Wenn ihr also Lust habt auf wöchentlichen True-Crime-Content, dann hört jetzt rein bei Mord hoch 2.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Also wenn es für euch noch mehr True Crime sein darf und vor allem aktuelle Fälle, dann hört auch unbedingt mal bei den beiden rein. Aber natürlich erst, wenn ihr die heutige Folge Böses Blut hinter euch gebracht habt. Jetzt aber noch eine allerletzte Sache. Wir hatten ja schon durchklingen lassen, dass wir eine Bonusfolge planen, in der wir vor allem eure Fragen beantworten wollen. Und da steht jetzt der Termin fest. Die hört ihr nämlich ab dem 16. April. Nun wird's aber endgültig Zeit, dass der andere Jan zurück ans Mikrofon kommt und damit wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem aktuellen Fall.
Ja, danke schön, Jan, und ich darf jetzt zuletzt noch die Inhaltswarnung einbringen. Heute geht es nämlich um ein ziemlich grausam ausgeführtes Verbrechen, auch mit Blick auf den Zustand der Leiche und ihre Untersuchung. Wie immer gehe ich da natürlich nicht ins Detail, wenn es nichts zur Sache tut, aber ganz unblutig wird es nicht gehen diesmal. Wenn ihr Probleme mit solchen Gewaltdarstellungen habt, dann bitte ich euch einfach vorsichtig zu sein und auf diese Folge im Zweifelsfall lieber zu verzichten. Vielleicht geht es euch auch besser damit, wenn ihr die Folge nicht ganz alleine anhört. Bitte achtet da immer auf eure individuellen Grenzen. Jetzt kommen wir aber zum Fall. Wir begeben uns gedanklich in die frühen 1820er Jahre und in den bayerischen Teil Schwabens, nämlich nach Augsburg. Im Zentrum der Stadt liegt das Lechviertel. Und das Lechviertel heißt Lechviertel, weil dort drei Kanäle des Flusses Lech durchfließen. Heute ist es eine sehr hübsche Gegend, auch für Touristen. Man findet da zum Beispiel das Geburtshaus von Bertolt Brecht mit Museum. Anfang des 19. Jahrhunderts war es aber eher eine einfache, ärmliche Wohngegend, in der vor allem Kleinhandwerker und eben wirtschaftlich schwächere Leute lebten. Und dort im Lechviertel, genauer gesagt am mittleren Lech, befand sich ein Wohnhaus, das einem Schuhmacher gehörte. Der Schuhmacher lebte aber nicht selbst in seinem Haus, sondern hatte es an verschiedene Parteien vermietet. 1821 war die 55-jährige Maria Anna Holzmann eine von seinen Mieterinnen. Frau Holzmann war ihr Leben lang ledig geblieben, also sie war das, was man damals eine alte Jungfer nannte. Und sie war so arm, dass sie auf die finanzielle Unterstützung einer wohltätigen Stiftung angewiesen war, um irgendwie über die Runden zu kommen. Außerdem verdiente sie sich etwas als Näherin dazu und sie hatte eines der Zimmer in ihrer Wohnung an zwei sogenannte Schlafgänger, also grob gesagt an Untermieter, weitervermietet. Diese Schlafgänger hießen Josef Steiner und Anton Georg Rauschmeier. Diese Männer waren so Mitte 30, beide noch ledig und beide eher so als Hilfsarbeiter beschäftigt, also auch keine reichen Leute. Und wir werden uns gleich noch sehr intensiv mit Steiner und Rauschmeier auseinandersetzen. Wie das Zusammenleben der jungen Männer mit Maria Anna Holzmann verlaufen ist, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass diese Wohngemeinschaft zu einem sehr plötzlichen Ende kam. Am 20. April 1821, das war eben der Karfreitag dieses Jahres, da verschwand die Vermieterin Frau Holzmann spurlos. Wir wissen ja, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern auch viele sind, die sehr regelmäßig in Anführungszeichen normale True Crime Podcasts hören. Und wenn ihr dazugehört, dann kennt ihr das ja, dass bei vermissten Fällen immer mal wieder die große Frage im Raum steht, wie lange soll man warten, wie lange muss man warten, bis man jemanden vermisst meldet. Also gleich zur Polizei laufen oder erst 24 Stunden warten oder vielleicht auch noch länger. Ja, und in unserem Fall aus den 1820er Jahren dauerte es jedenfalls richtig lange, bis die zuständigen Behörden irgendetwas vom Verschwinden der Frau Holzmann erfahren haben. Ihre beiden Schlafgänger, Steiner und Rauschmeier, machten nämlich rein überhaupt gar keine Anstalten, nach ihrer Vermieterin zu suchen. Die warteten einfach ein paar Tage ab, packten dann ihre 7 Sachen zusammen und verließen die Wohnung, um sich ein neues Quartier zu suchen. Maria Anna Holzmann hatte eigentlich auch noch Familienangehörige in Augsburg, die aber offenbar auch nicht aktiv wurden. Vielleicht bestand da einfach kein so enger Kontakt, also dass es womöglich erstmal gar nicht auffiel, dass sie nicht mehr da war. Wir wissen es einfach nicht genau. Am Ende war es dann jedenfalls der Schuhmacher, dem das Haus gehörte, also ihr Vermieter, der sich an die örtlichen Behörden in Augsburg wandte. Und da war sie allerdings schon fast einen Monat nicht mehr gesehen worden. Jetzt wurden aber endlich Ermittlungen aufgenommen und vor allem ein Blick in die Wohnung geworfen. Und zu dieser Wohnungsbegehung holte man auch die Verwandten der Frau Holzmann hinzu, weil die halt am besten über ihre persönlichen Verhältnisse Bescheid wussten. Und siehe da, diese Verwandten vertraten tatsächlich die Meinung, dass einige Sachen der Vermissten fehlten. Da ging es vor allem um Kleider und ein paar Schmuckstücke. Das waren jetzt natürlich keine unendlich wertvollen Stücke, aber doch so ziemlich die teuersten Sachen, die diese arme Frau besaß. Über den Verbleib von Maria Anna Holzmann ergaben sich bei dieser Begehung übrigens keine neuen Hinweise. Allerdings äußerte ihr Bruder einen bestimmten schlimmen Verdacht. Die Vermisste hatte nämlich ihr bisschen erspartes Geld privat verliehen, um ein paar Prozent Zinsen einzunehmen. Das war damals durchaus sehr üblich und verbreitet, dass sich die Leute einfach gegenseitig ihr Geld ausliehen, statt es zu Hause rumliegen zu lassen. So konnte man halt einfach einen kleinen Verdienst erzielen oder andersrum unkompliziert Kapital aufnehmen, wenn man es gerade brauchte. Nur leider hatte Frau Holzmann wohl an die falschen Leute verliehen und jetzt Probleme, wieder an ihr Geld zu kommen. Und ihr Bruder sprach die Befürchtung aus, dass sie sich vielleicht mit finanziellen Sorgen herumgequält und sich am Ende deswegen das Leben genommen hatte. Aber diese Befürchtung ließ sich fürs Erste weder bestätigen noch widerlegen. Frau Holzmann wurde weder tot noch lebendig gefunden. Immerhin wurden die beiden Schlafgänger ausfindig gemacht und zum Verhör zitiert. Anton Georg Rauschmeier sagte unter Eid aus, dass seine Vermieterin das Haus am Karfreitag gegen 8 Uhr morgens verlassen habe. Sie soll, so seine Aussage, ihm alle ihre Schlüssel überreicht haben und dann mit einer Frau fortgegangen sein, die er selbst nicht kannte. Wohin sie gehen wollte und was aus ihr geworden war, das konnte er nicht sagen. Josef Steiner, der andere Schlafgänger, wurde ebenfalls befragt, aber die Vernehmung bereitete den Beamten Probleme. Ich zitiere hier mal aus dem Protokoll, das eine Bemerkung über das Verhalten des Befragten enthält. Deponent scheint auf der niedrigsten Stufe der Kultur zu stehen und kaum eines Begriffes fähig zu sein. Er ist ganz stumpfsinnig und die Antworten konnten nur mit Mühe aus ihm herausgebracht werden. Also ich denke, es klingt da sehr deutlich an, dass er schlicht nicht intelligent genug war, um dieser Vernehmung folgen zu können. Nach der Vernehmung konnte er tatsächlich auch nicht vereidigt werden, weil die Beamten ihm einfach keine Vorstellung davon machen konnten, was so ein Eid eigentlich bedeutet. Es ist dann auch nicht ganz klar, ob oder was er eigentlich ausgesagt hat, aber zur Auffindung von Frau Holzmann trug es jedenfalls nicht bei. Sie blieb verschwunden und die Ermittlungsmöglichkeiten der Behörden waren fürs Erste ausgereizt. Und es sollte übrigens auch noch ziemlich lange dauern, bis endlich etwas Licht in die Sache kam. Am 2. Januar 1822, also gut 9 Monate nach dem Verschwinden der Frau Holzmann, begab sich eine Frau namens Therese Beltler mit ihrem 18-jährigen Sohn auf den Dachboden des fraglichen Hauses im Lechviertel. Therese Beltler lebte ebenfalls als Mieterin im Haus und verdiente ihr Geld als Wäscherin. Sie wollte auf dem Dachboden Wäsche zum Trocknen aufhängen und dabei machte sie dann eine grauenvolle Entdeckung. In einer dunklen Ecke stieß sie erst auf ein linkes menschliches Bein, kurz danach auf einen weiblichen Torso, von dem Arme, Beine und Kopf abgetrennt worden waren. Der Verdacht lag natürlich nahe, dass sie auf Teile der Leiche von Maria Anna Holzmann gestoßen war. Es wurde sofort eine Kommission des Stadtgerichts herbeigerufen, die auf dem Dachboden weitersuchte und auch fündig wurde. An anderen Stellen wurden 2 Arme und ein 2. Bein gefunden. Außerdem kamen dabei auch noch verschiedene blutdurchtränkte Frauenkleider zum Vorschein. Bemerkenswert ist, dass auf dem Dachboden offenbar besondere klimatische Bedingungen herrschten, denn die Leichenteile waren trotz der langen Liegezeit nicht in Verwesung übergegangen, sondern eher eingetrocknet und wie mumifiziert. Sie hätten, so ein zeitgenössischer Bericht, wie geräuchertes Fleisch ausgesehen. Man kann jetzt nur vermuten, dass bei diesem Trocknungsprozess der typische, intensive und unangenehme Verwesungsgeruch ausblieb, denn sonst hätten die Hausbewohner die Körperteile bestimmt viel früher entdeckt. Und wenn ihr übrigens jetzt richtig mitgezählt habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ein wesentlicher Teil dieser Leiche immer noch fehlte und das war der Kopf. Aber dieses Rätsel löste sich bald oder zumindest ergab sich eine ziemlich plausible Erklärung, wo dieser Kopf abgeblieben war. Das fragliche Haus stand, wie gesagt, direkt an einem der Lechkanäle und in dem befand sich wiederum so ein Flussrechen, um Treibgut aufzufangen. An diesem Rechen hatte ein Mann einige Wochen nach dem Verschwinden von Frau Holzmann einen skelettierten menschlichen Schädel gefunden und aus dem Wasser gefischt. Dummerweise nahm der Finder an, dass der Schädel schon sehr alt sei oder vielleicht von einem Friedhof oder aus einem sogenannten Beinhaus komme. Der Finder zeigte ihn zwar noch seinem Bruder, warf ihn dann aber in den Lech zurück und zwar auf Nimmerwiedersehen. Immerhin, die beiden Männer konnten den Schädel aus dem Fluss beschreiben. Er sei sehr klein gewesen und im Kiefer hätten sich nur noch 2 oder 3 Zähne befunden. Und das passte offenbar zur Kopfform und zum Zahnstatus von Frau Holzmann. Und im Übrigen konnten die Finder auch noch sagen, dass der Schädel keine sichtbaren Verletzungen aufwies. Was die Leichenteile vom Dachboden anging, da war Einfallsreichtum gefragt, um sie überhaupt richtig untersuchen zu können. Sie wurden erst in Wasser gelegt, dann in Tücher gewickelt, die man in Weingeist getränkt hatte, um ihnen halbwegs wieder ihre natürliche Form zu geben. Erst danach konnte eine richtig gehende Leichenschau vorgenommen werden. Das Ergebnis war, alle Teile passten zusammen, gehörten also zu einem einzigen Körper. Es handelte sich um den kopflosen Leichnam einer Frau, die zu Lebzeiten wohl sehr zierlich gebaut war, mit einer geschätzten Körpergröße von etwa 1,5 Metern. Und es passte wiederum alles zu Frau Holzmann. Die Gerichtsärzte konnten keine äußeren Verletzungen feststellen, außer natürlich denen, die beim Zerteilen der Leiche entstanden waren. Und diese wiederum wiesen auf ein gewisses chirurgisches Können hin. Im Bericht heißt es wörtlich, Arme und Beine seien wie von Künstlerhand vom Rumpf getrennt worden. Die Leiche war also mit einiger Sicherheit identifiziert. Für die Identität sprach übrigens auch, dass die gefundenen Frauenkleider von Zeugen wiedererkannt wurden. Außerdem zeigte man Verwandten und anderen Zeugen die sterblichen Überreste und die erkannten darin Maria Anna Holzmann wieder. Also bei der Methode war ich persönlich jetzt etwas skeptisch, nicht nur, weil das sicher kein schöner Anblick war, sondern weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich selbst eine eher entfernte Verwandte wiedererkennen würde, ohne Kopf und bei dem Zustand der Leiche. Aber um die letzten Zweifel zu zerstreuen, gab es tatsächlich noch einen ziemlich unschlagbaren Beweis. Frau Holzmann hatte zu Lebzeiten nämlich eine Behinderung am rechten Fuß gehabt. Vermutlich war das ein Klumpfuß oder ein Überbein. Und sie hatte sich an diesem Fuß operieren lassen und ein Stück Knochen war dabei entfernt worden. Und die Spuren dieser Operation, die konnte man am Leichnam zweifelsfrei nachweisen. Also es ist ja klar, dass den Ermittlern im Jahr 1822 bestimmte forensische Techniken noch gar nicht zur Verfügung standen. Fingerabdrücke zum Beispiel oder die DNA-Analyse. Aber wenn man so drauf guckt auf die Methoden, die man zu der Zeit hatte, dann kann man sagen, die Identität dieser Leiche war so sicher wie irgendwie möglich festgestellt. Bei der Leichenschau kam es noch zu einer Überraschung, die ehrlich gesagt schon nach so einem ziemlich schlechten Krimi so à la Edgar Wallace Film klingt. Der linke Arm war nämlich in einer stark gebeugten Haltung gefunden worden. Und nach diesen Wasserbädern versuchten die Gerichtsärzte, ihn auszustrecken, wobei ein kleiner Gegenstand aus der Ellenbeuge fiel, nämlich ein ganz schlichter Fingerring aus Messing. Die Beamten kamen jetzt natürlich schnell auf die Idee, dass sie es hier mit einem sehr wichtigen Beweisstück zu tun hatten. Dem Mörder, so ihre These, könnte dieser Ring beim Zerteilen der Leiche vom Finger gerutscht sein. Und man hatte da auch schon so eine gewisse Idee, wem dieser Ring gehört haben könnte. Bei der neuen Beweislage musste man ja eigentlich davon ausgehen, dass Maria Anna Holzmann ihr Haus am Karfreitag nicht verlassen hatte, sondern in ihrer Wohnung ums Leben gekommen war und ihr Leichnam anschließend zerteilt und versteckt wurde. Und da schien es doch kaum vorstellbar, dass ihre beiden Mitbewohner, also die Schlafgänger, rein gar nichts davon mitbekommen hatten. Außerdem hatte Anton Georg Rauschmeier ja gesagt, dass er sie zuletzt beim Verlassen des Hauses gesehen hatte. Und so wie es jetzt aussah, war das eben eine Lüge, die den Verdacht in seine Richtung lenkte. Hinzu kamen Zeugenaussagen, laut denen Rauschmeiers Geliebte, eine gewisse Frau Elisabeth Ditscher, Gegenstände aus dem Besitz der Ermordeten verkauft habe. Immer mehr schien jetzt also auf diese beiden Schlafgänger und besonders auf Anton Georg Rauschmeier hinzuweisen und der konnte schon am Tag des Leichenfundes verhaftet werden. Bei ihm wurde dann etwas Bemerkenswertes gefunden in seinem Besitz, nämlich ein Brief von Gott selbst. Rauschmeier trug nämlich einen sogenannten Himmelsbrief als Amulett bei sich. Solche Himmelsbriefe gehörten schon in der frühen Neuzeit zur religiös-abergläubischen Praxis. Es handelt sich dabei um angebliche Nachrichten von Gott, die dem Besitzer Schutz oder andere Vorteile verschaffen sollten. Typisches Beispiel sind dabei Soldaten. Während des Dreißigjährigen Krieges hatten manche von ihnen solche Himmelsbriefe oder ähnliche Schriftstücke bei sich, die sie unverwundbar machen sollten. Ziemlich häufig enthielten diese Briefe quasi ihre eigene Vorgeschichte, also die Geschichte ihrer Entstehung, weil man ja irgendwie ihre Existenz erklären musste, also weil man erklären musste, wie der liebe Gott den Menschen die Post zustellt. Und in Rauschmeiers Brief wird behauptet, dass sich das mit goldenen Lettern geschriebene Original auf der Klosterinsel Mont Saint-Michel in der Normandie befindet. Der Brief schwebt dort vollkommen frei in der Luft und wenn jemand danach greift, dann weicht der Brief aus. Aber wenn sich jemand nähert, um ihn abzuschreiben, dann wendet sich der Brief dem Schreiber zu. Naja, und diese Abschriften, das waren dann eben die Himmelsbriefe, die in der Bevölkerung kursierten. In unserem Fall war man da auch auf dem aktuellsten Stand der Technik, denn Rauschmeier hatte keine handschriftliche Kopie, sondern ein gedrucktes Exemplar inklusive aufgedruckten Heiligenbildchen. Und es ist klar, dass diese Drucke eben gehandelt wurden, um mit dem Glauben oder vielleicht eher dem Aberglauben der Leute Geld zu verdienen. Interessant ist jetzt natürlich, welche Vorteile sich der Besitzer versprechen konnte, wenn er diesen Brief bei sich hatte. Und deswegen hören wir hier mal rein.
Ich sage euch durch den Mund meiner Mutter, der christlichen Kirche, und durch das Haupt Johannes meines Täufers, dass ich, Jesus Christus, den Brief mit meiner göttlichen Hand geschrieben habe. Diesen Brief soll einer von dem anderen abschreiben. Und wer so viel Sünden getan hätte als Sand am Meer und so viel Laub und Gras auf Erden ist und auch so viel Sterne am Himmel, wenn er beichtet und hat Reue und Leid über seine Sünden, so wird er davon entbunden. Wer einen solchen Brief in seinem Haus hat oder bei sich trägt, der soll von mir erhört werden. Auch kein Donner noch Wetter mag ihm schaden. Welche schwangere Frau diesen Brief bei sich trägt, die bringt eine liebliche Frucht auf die Welt. Haltet meine Gebote, so ich euch durch den heiligen Engel Michael gesandt und kundgetan habe. Ich, wahrer Jesus Christus. Amen.
Also ihr habt's gehört, da ist fast für jeden was dabei, oder? Also Wetterschäden werden abgewehrt und Mütter bringen liebliche Kinder auf die Welt, wenn sie diesen Brief bei sich haben. Für unseren Rauschmeier wird aber sicher eher der erste Teil von Interesse gewesen sein. Denn da geht's ja um den Sündenerlass. Sünden so viel wie Sand am Meer, wie Laub und Gras auf der Erde und Sterne am Himmel werden einem verziehen, wenn man nur bereut und den Brief besitzt. Naja, und im Umkehrschluss lässt sich jetzt natürlich die Frage aufwerfen, was hatte Rauschmeier denn so alles angestellt, dass er so einen Brief brauchte? Und um dem auf die Spur zu kommen, sehen wir uns mal seinen Lebensweg an. Anton Georg Rauschmeier kam am 25. April 1786 in Augsburg zur Welt. Sein Vater war Bäcker, die Mutter arbeitete als Hebamme. Seine Kindheit soll schwierig gewesen sein, auch weil ihn seine Eltern nicht zur Schule schickten. Er war jedenfalls Analphabet und lernte in jungen Jahren auch nur wenig über seine eigene, also die katholische Religion. Stattdessen musste er ab dem 7. Lebensjahr als Handlanger auf dem Bau und in Manufakturen arbeiten, um etwas zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Bereits mit 13 Jahren zog er dann nach München, um dort eine Lehre zu beginnen, in einem heute fast vergessenen und ausgestorbenen Beruf. Er wurde nämlich Beindrechsler. Beindrechsler, das waren Drechsler, die mit dem Werkstoff Bein arbeiteten, also mit Tierknochen. Das Material war recht beliebt, vor allem als günstiger Ersatz und als Imitat für Elfenbeinprodukte. Und ich habe in der Literatur eine Liste von Dingen gefunden, die von Beindrechslern üblicherweise produziert wurden. Und genannt werden da unter anderem Kämme, Haarnadeln, Löffel und Gabeln, Griffe für Schirme und Spazierstöcke, Billardkugeln, Schach- und Damefiguren, Dominosteine, Würfel, Knöpfe, Ringe, Fingerhüte, Mundstücke für Pfeifen, Uhrzeiger, Miniaturgemälde, Fächer, Schreibtafeln, künstliche Zähne, Spielmarken und Zahnstocher. Gerade in katholischen Gegenden gab es noch ein weiteres sehr wichtiges Produkt, nämlich Rosenkränze mit Beinperlen. Also das sind diese Gebetsketten, mit denen man den Rosenkranz betet. Solche Sachen lernte Rauschmeier herzustellen in seiner Zeit in München. Nach der Lehre kehrte er dann wieder nach Augsburg zurück. Um 1805 ließ er sich für kurze Zeit von der österreichischen Armee anwerben. Danach arbeitete er wieder in München und in Augsburg als Beindrechsler, wobei seine Meister wohl keine allzu großen Stücke auf ihn hielten. 1807, also so mit Anfang 20, wurde er dann zum bayerischen Heer eingezogen, aus dem er aber kurz später wieder desertierte, um sich dann nochmal den Österreichern anzuschließen. Da desertierte er aber auch wieder und kehrte zu den Bayern zurück, wo er wohl auch in ein kleineres Diebstahldelikt verwickelt war, für das er militärrechtlich bestraft wurde. Und dann kam das Jahr 1812 und die Geschichtskenner unter euch werden sicher schon ahnen, wohin es den armen Soldaten Rauschmeier in diesem schicksalhaften Jahr verschlug. 1812 mussten die Rheinbundstaaten nämlich, also auch das Königreich Bayern, Truppen für die Grande Armée stellen, mit der Napoleon gegen Russland ins Feld zog. Anton Georg Rauschmeier gehörte zum bayerischen Kontingent. Der Feldzug wurde für die Franzosen und ihre Verbündeten zum tödlichen Desaster. Neben den Kampfhandlungen führten Kälte, Hunger und Seuchen zu extrem hohen Verlustzahlen. Von den rund 33.000 bayerischen Soldaten, die dort auszogen, kehrten nur etwa 4.000 in ihre Heimat zurück. Und Rauschmeier war eben einer dieser Überlebenden. Er sagte später selbst aus, dass ihn die schrecklichen Erfahrungen dieses Krieges entmenschlicht hätten. Und mehr noch, in den Lazaretten und Spitälern hatte er nach eigenen Angaben bei zahlreichen Amputationen von Gliedmaßen zugesehen und womöglich hatte er dort gelernt, wie man einen menschlichen Körper fachgerecht zerteilt. 1814, nach dem Rückzug aus Russland, war Rauschmeiers Regiment in Warschau stationiert. Dort stahl er einem vorgesetzten Offizier eine wohl ganz erkleckliche Geldsumme, also es waren jetzt keine Peanuts wie bei diesem ersten Diebstahl. Er wurde erwischt, aber erst zu Hause in Bayern bestraft, nämlich mit 15 Monaten im Strafarbeitshaus. Anschließend ging er dann nach Augsburg zurück und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er arbeitete mal in einer Druckerei, dann als Holzhacker oder als Tagelöhner beim Straßenbau, zum Teil wohl auch wieder in seinem alten Beruf als Beindreher. Über die Runden kam er damit kaum. Naja, und er fand eben auch eine neue, kostengünstige Bleibe, nämlich bei Maria Anna Holzmann im Lechviertel. Nach ihrem Verschwinden zog er dort, wie wir vorher schon gesehen haben, wieder aus, blieb aber in Augsburg, sodass er relativ schnell verhaftet werden konnte, als der Verdacht auf ihn fiel. Die Untersuchung gegen ihn verlief zu Beginn eher schleppend. Bei der ersten Vernehmung beharrte er auf seiner bisherigen Geschichte, dass Maria Anna Holzmann das Haus am Karfreitag verlassen habe und nicht wieder zurückgekommen sei. Eine Methode, die damals in solchen Fällen häufiger angewandt wurde, war die Konfrontation mit dem Opfer. Also der Verdächtige wurde zum Leichnam geführt, in der Hoffnung, damit eine emotionale Reaktion auszulösen, die bestenfalls mit einem Geständnis endete. Aber bei Rauschmeier führte auch diese Konfrontation mit diesem entstellten und wirklich schlimm zugerichteten, zerstückelten Leichnam zu nichts. Nur ziemlich langsam kam Bewegung in die Sache. Etwa 3 Wochen nach seiner Verhaftung gestand Rauschmeier dann zumindest das, was er eigentlich sowieso kaum leugnen konnte. Nach dem Verschwinden der Frau Holzmann, so gab er jetzt zu, habe er einige Wertsachen aus ihrem Besitz entwendet und seiner Geliebten Elisabeth Ditschler übergeben, die die Sachen dann verkaufte. Und dann kamen die Beamten auf eine Idee, wie sie Rauschmeier eine Falle stellen könnten. Man hatte es mittlerweile nämlich geschafft, ein paar Kleider und andere Dinge aus dem Diebesgut zurückzukaufen und als Beweismittel sicherzustellen. Die Beamten legten Rauschmeier jetzt zuerst die Kleidungsstücke vor und er bestätigte, dass das die Sachen waren, die er bei Frau Holzmann gestohlen hatte. Anschließend wurden ihm dann mehrere Schmuckstücke gezeigt, zu denen man ein ganz besonderes gelegt hatte, nämlich, ihr ahnt es, diesen berüchtigten Messingring. Und Rauschmeier tappte blindlings in die Falle. Er gab an, dass alle vorgezeigten Stücke ihm gehörten. Als er speziell auf den Ring angesprochen wurde, sagte er aus, dass er ebenfalls ihm gehöre und dass er ihn früher am kleinen Finger seiner rechten Hand getragen habe. Also offenbar wusste er einfach nicht, wo er seinen Ring verloren hatte, nämlich bei der Leiche. Es gab jetzt wohl noch so eine Art Cinderella-Test. Der Ring wurde ihm über den entsprechenden Finger gestreift und voilà, er passte. Bei dieser Sache mit dem Ring muss man vielleicht ein bisschen genauer hinsehen, denn in der zeitgenössischen Literatur wird dieses einzelne Beweismittel immer sehr hoch aufgehängt. Die wichtigste zentrale Beschreibung dieses Verbrechens stammt aus einer der bedeutendsten Fallsammlungen dieser Zeit. Das ist die aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen von Anselm Ritter von Feuerbach. Feuerbach war zu seiner Zeit der mit Abstand wichtigste und einflussreichste Strafrechtler im Königreich Bayern und wir werden ihm in diesem Podcast ganz bestimmt mal wieder begegnen. Naja, und schon in seinem Buch hat er den Fall unter folgende Überschrift gestellt: Der Raubmörder Georg Rauschmeier oder der verräterische Ring. Und der Punkt ist, glaube ich, dass dieser Ring einfach ein total griffiges Erzählmotiv ist, bei dem sich die Gerechtigkeit durch einen irren Zufall durchsetzt. Und das Wort Zufall kann man je nach Weltsicht natürlich auch gut durch Schicksal oder göttliche Fügung ersetzen. Tatsächlich muss man aber auch festhalten, dass man vermutlich auch ohne diesen Ring zu einer Verurteilung von Anton Georg Rauschmeier gekommen wäre. Da sehen wir einfach eine gute, griffige Story, deren Bedeutung überbetont wird, im gewissen Widerspruch zur Realität. Andererseits entfaltete die Sache mit dem Ring wohl tatsächlich eine gewisse psychologische Wirkung, ein bisschen wie ein Katalysator, der den Gang der Dinge beschleunigt. Denn nachdem man Rauschmeier gesagt hatte, wo man diesen Ring gefunden hatte, da packte er endlich aus. Er gestand jetzt, dass er sich schon länger mit dem Gedanken getragen hatte, Maria Anna Holzmann zu ermorden, aber immer wieder von dem Plan abgekommen sei. Der Entschluss, das Verbrechen schließlich wirklich durchzuziehen, kam dann am Karfreitag, weil die meisten Bewohner des Hauses zur Kirche gegangen waren und auch der andere Schlafgänger, also Josef Steiner, nicht zu Hause war. Er war mit seiner Hauswirtin allein und nutzte diese Gelegenheit, indem er sie wohl von hinten angriff und mehrere Minuten lang würgte, bis sie tot war. Das Motiv seiner Tat war wohl schlicht Habgier. Ich zitiere hier mal kurz selbst einen gekürzten Auszug aus seinem Geständnis. Ich habe halt immer Geld gebraucht und zuletzt nicht mehr gewusst, wo ich es hernehmen sollte. Ich hatte das Verlangen, mir Kleider anzuschaffen und im Essen und Trinken wollte ich mir auch keinen Abbruch tun. Da kam ich auf den Gedanken, meine Hausfrau, von der ich wusste, dass sie viele schöne Sachen habe und bei der ich auch Geld vermutete, um das Leben zu bringen, damit ich ihre Sachen und das Geld ihr nehmen könne. Das Ergebnis war übrigens eher ernüchternd. Rauschmeier hatte die Vermögensverhältnisse seines Opfers vollkommen falsch eingeschätzt. Er fand gerade einmal 8 Kreuzer und 2 Pfennige. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, solche historischen Münzwerte jetzt in Euro umzurechnen, aber um euch einen Anhaltspunkt zu geben, für 8 Kreuzer bekam man damals etwa 4 Liter Bier oder 2 Laib Brot. Natürlich erzielte Rauschmeier auch noch einen Gewinn, indem er die Kleider und andere Sachen des Opfers stahl und durch seine Geliebte verkaufen ließ, aber Reichtümer waren das sicherlich nicht. Nach der Tat machte sich Rauschmeier daran, den Leichnam zu zerteilen. Er sagte selbst aus, dass er sich dabei seine Beobachtungen während des Russlandfeldzugs zunutze machte. Und anschließend versteckte er die Leichenteile und reinigte die Wohnung. Das Messer, das er benutzt hatte und den Kopf, warf er in den Lechkanal, wo der Kopf oder der Totenschädel dann ja wieder aufgetaucht sein soll. Interessant ist auch das Nachtatverhalten. Wir konnten ja schon durch diesen Himmelsbrief sehen, dass Rauschmeier auf die Vergebung seiner Sünden hoffte. Also wenn schon nicht durch die weltlichen Instanzen, dann zumindest vor Gott. Und entsprechend ging er nach seiner Bluttat in die Kirche St. Moritz in Augsburg, um dort zu beten, was ihm aber nicht recht gelang, weil er so aufgewühlt war. Anschließend besuchte er noch das Heilige Grab, also eine Nachbildung des Grabes Christi, das gerade in der vorösterlichen Karzeit besonders verehrt wird. Nach seinem Geständnis war die Untersuchung im Wesentlichen abgeschlossen, aber wir sollten unbedingt noch auf einen Zeugen schauen, den wir schon kennen und der es schaffte, da noch für einige Verwirrung zu sorgen. Gemeint ist der zweite Schlafgänger, also Josef Steiner. Über Steiner und seine Vorgeschichte wissen wir nicht sehr viel, er war aber etwa gleich alt wie Anton Georg Rauschmeier und verdiente sein Geld als Holzhacker. Und dass er jetzt nicht als besonders intelligent wahrgenommen wurde, das haben wir ja vorhin schon gehört. Steiner wurde nach dem Fund der Leichenteile ebenfalls verhaftet und verhört. Und zuerst gab er an, nicht das Geringste vom Verschwinden der Frau Holzmann zu wissen. Aber dann änderte er seine Angaben völlig ungefragt und fing an, von seinen erschreckenden Beobachtungen zu berichten. Ich fasse diese Aussagen etwas zusammen, weil Steiner seine Angaben immer wieder veränderte und erweiterte, aber im Wesentlichen sagte er, dass er in der Nacht nach der Tat Geräusche auf dem Dachboden gehört habe. Als er später im Bett lag, sei ihm von der Zimmerdecke aus eine Flüssigkeit auf die Nase getropft und dann, nachdem er sich umgedreht hatte, auch auf den Rücken. Und am nächsten Morgen habe er dann erst gesehen, dass es Blut gewesen sei. Später erinnerte er sich dann auch noch an Blutspuren in anderen Teilen der Wohnung, die dann wieder verschwunden seien. Er habe auch gleich vermutet, dass Rauschmeier die Hauswirtin ermordet habe und ihn auch darauf angesprochen. Der habe das aber bestritten, ihm aber auch Gewalt angedroht, falls er über diese Beobachtungen spreche. Und natürlich wurde dann auch Anton Georg Rauschmeier mit diesen Aussagen von Steiner konfrontiert und der reagierte recht eindeutig. Er erklärte nämlich, dass diese Aussagen von Steiner frei erfunden und erlogen waren und übernahm dabei auch selbst die volle und alleinige Verantwortung für die Tat. Weder Steiner noch seine Geliebte Elisabeth Ditschler hätten irgendetwas gewusst, geschweige denn aktiv am Mord oder der Vertuschung mitgewirkt. Ganz besonders habe er auch nicht mit Steiner über die Tat gesprochen. Und jetzt wurde der Spieß umgedreht und Steiner mit diesen neuen Aussagen von Rauschmeier konfrontiert. Und Josef Steiner knickte dabei sofort ein, ich zitiere da mal den Beginn dieser zweiten Aussage. Ja, ich bin halt ein rechter Ochs und sage viel daher, was nicht wahr ist. Ich muss wirklich um Verzeihung bitten, dass ich so viel gelogen habe. Ich habe mir halt denkt, der Kamerad könnte die Hausfrau umgebracht haben und auf mich hat man den Verdacht, obgleich ich ganz unschuldig bin. Da habe ich nun allerlei dahergesagt, was mir eingefallen ist, um meinen Verdacht gegen den Kameraden zu bestärken. Also zusammengefasst, Steiner war vermutlich vollkommen unschuldig und ahnungslos, hatte aber Angst, ins Visier der Behörden zu geraten. Und da log er dann irgendetwas zusammen, um von sich abzulenken und Rauschmeier zu belasten. Und nur dummerweise passten diese Lügen halt nicht ins Gesamtbild und erregten viel mehr Verdacht, als ihn auszuräumen. Unser Anselm von Feuerbach hielt in seiner Fallbeschreibung dann auch fest, Steiner dient sohin unter anderem auch als Beispiel, dass es Menschen gibt, die nur für das Wahre dumm sind, aber für die Unwahrheit Verstand genug haben. Ich lasse das jetzt mal so stehen, mach's mir natürlich auch nicht zu eigen. Jedenfalls ging die Sache für Josef Steiner glimpflich aus. Er wurde von allen Vorwürfen freigesprochen und aus der Haft entlassen. Elisabeth Ditschler, die Geliebte Rauschmeiers, die das gestohlene Gut verkauft hatte, erhielt eine geringe Gefängnisstrafe von 8 Tagen. Die ganze Härte des Gesetzes traf aber Anton Georg Rauschmeier. Er wurde am 9. Mai 1822 durch das Appellationsgericht in Neuburg zu einer halbstündigen Aufstellung am Pranger und zur anschließenden Todesstrafe durch Enthauptung verurteilt. Bevor wir gleich zur eigentlichen Hinrichtung kommen, will ich aber noch einen kleinen Exkurs mit euch wagen. Vor öffentlichen Hinrichtungen wurden nämlich regelmäßig kleine Druckschriften veröffentlicht und an das Publikum verkauft, quasi auch als eine Art Interpretationshilfe, um das Geschehen auf dem Schafott einordnen und die in Anführungszeichen richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können. Man muss dabei immer berücksichtigen, der Strafprozess an sich war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den meisten Teilen Deutschlands noch nicht öffentlich. Also die Bevölkerung konnte sich gar nicht aus erster Hand informieren, was dem Delinquenten eigentlich vorgeworfen wurde, wie belastbar die Beweise waren und vor welchem Hintergrund ein Verbrechen stattgefunden hatte. Und da übernahmen eben solche Druckschriften eine wichtige Funktion. Der Historiker Richard von Dülmen hat Hinrichtungen ja mal als Theater des Schreckens bezeichnet. Und verkürzt gesagt waren solche Texte dann sozusagen die Programmzettel, aus denen die normale Bevölkerung erfuhr, was da oben auf dem Schafott eigentlich gespielt wurde. Manchmal waren das einfach Berichte über die Straftaten des Verurteilten, bei denen die Verfasser zum Teil auch Einsicht in die Untersuchungsakten hatten. Im Fall Rauschmeier haben wir etwas anderes, nämlich ein Gedicht, das sich ziemlich direkt an die Zuschauer richtet. Dieses Gedicht trägt den Titel »Kurze Gedanken bei der Hinrichtung des Mörders Georg Rauschmeier«, aber ehrlich gesagt, so kurz sind die Gedanken dann gar nicht. Es hat nämlich sage und schreibe 15 Strophen und wir hören gleich einen Auszug von 6 Strophen. Unsere Sprecherin, das ist die Karin Friedl-Unger, die war aber so lieb, uns den Text auch noch einmal ganz einzusprechen. Und wenn ihr Patreon-Abonnenten von Böses Blut seid, dann könnt ihr euch das komplette Gedicht anhören. Oder ihr lest es einfach nach. Den Link dazu findet ihr im Infopaper zu dieser Folge. Aber jetzt an dieser Stelle reicht es mal, diese 6 Strophen als Beispiel zu hören.
Ein Menschenmeer von nah und fern wogt an jetzt her zu unserer Stadt. Sie sähen all den Mörder gern, der seinesgleichen nirgend hat. Ja, komme zahllos nur heran, kommt jung und alt und Mann und Weib und seht den armen Sünder an, doch nicht zu eitlem Zeitvertreib. Vor allem ihr bleibt nicht zurück, die ihr am Scheidewege steht, damit es schaue euer Blick, wohin der Pfad des Lasters geht. Auch ihr, die lang gewohnt ihr schon in schnöder Lust und Sünden lebt, kommt her und schaut der Sünde Lohn, geht in euch, bessert euch und bebt. O fliehet auf des Lasters Bahn, den ersten Schritt, o kehrt zurück, ist einmal dieser Schritt getan, zurück zur Tugend schnell der Blick. Nun lasst uns bitten noch zuletzt für diesen armen Sünder Gott, vor den er treten muss an jetzt um Gnad in seiner Todesnot.
Ja, über diesen Text könnte man jetzt sicher sehr, sehr viel sagen und interpretieren, aber ich fand ihn an dieser Stelle vor allem deshalb interessant, weil er von der volkspädagogischen Wirkung erzählt, die sich die Obrigkeit von öffentlichen Hinrichtungen versprochen hat. Oh, fliehet aus des Lasters Bahnen und so weiter und so fort, damit es euch nicht so geht wie dem armen Kerl da oben. Das Theater des Schreckens spielte damit also immer ein Stück mit warnendem und mahnendem Zeigefinger. Abschreckung ist hier ein zentrales Ziel des Strafrechts. Das gilt übrigens auch für diese Prangerstrafe, die Rauschmeier ja noch vor dem Tod hätte erleiden müssen, also die öffentliche Ausstellung und Beschämung des Todeskandidaten unmittelbar vor der Vollstreckung. Die wurde ihm allerdings auf dem Gnadenwege erlassen. Vielleicht noch ein Wort zur Religiosität Rauschmeiers, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, sei es jetzt mit Blick auf diesen Himmelsbrief oder die Kirchenbesuche nach der Tat. Wir erkennen in ihm einen durchaus gläubigen Menschen, der aber kaum religiöse Bildung erfahren hatte. Bereits gegen Ende seines Prozesses äußerte er den Wunsch, das heilige Abendmahl einnehmen zu dürfen, also die Eucharistie. Weil er aber offenbar kaum verstand, worum es dabei eigentlich ging, erhielt er erstmal so eine Art Katholizismus-Crashkurs durch einen Geistlichen. Und erst danach ließ man ihn dieses Sakrament empfangen. Und wir können wohl davon ausgehen, dass er sich auch davon die Vergebung seiner Sünden durch Gott versprach. Im Diesseits fand er nur bedingt Gnade. Die Prangerstrafe wurde eben ihm erlassen, aber natürlich nicht die Todesstrafe. Anton Georg Rauschmeier wurde dann am 17. Juli 1822 in Augsburg mit dem Schwert enthauptet. Und mit dieser Hinrichtung endet dann auch unser heutiger Fall von Böses Blut. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes und spannendes Hörerlebnis. Weiter geht's bei uns in 3 Wochen mit einem sehr spektakulären Fall. Es ist dann schon unsere 10. Folge und wir hören mal kurz rein, worum es dann gehen wird.
3 Schüsse, 3 tote Männer. Es ist eine beispiellose Mordserie, die die Justizbehörden des Königreichs Sachsen im September und Oktober 1882 beschäftigt. Als der Gärtner Friedrich Wilhelm Bock verhaftet wird und ein Geständnis ablegt, können die Beamten kaum fassen, was sie da zu hören bekommen. Die Gründe, aus denen dieser junge Mann zum Dreifachmörder geworden sein will, klingen geradezu lächerlich banal. Während der Ermittlungen und vor Gericht wird eine lange kriminelle Karriere rekonstruiert, die nicht zuletzt durch die fanatische Rachsucht des Angeklagten geprägt wurde. Zugleich wird klar, der hasserfüllte Mordschütze hat sein wichtigstes Ziel am Ende verfehlt.
Mir bleibt jetzt nur noch das übliche Dankeschön. Das geht wie immer zunächst an Jan Schellenberger und Katharina Merz, die bei Böses Blut vor allem jenseits des Mikrofons mitmischen und ohne die hier nicht viel funktionieren würde. Und dann wieder das große, große Dankeschön an unsere Mehrfachtäterin als Sprecherin, nämlich an Karin Friedle-Unger, die uns wieder mal ihre tolle Vorlesestimme geliehen hat. Macht's gut und bis in 3 Wochen, euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR.